Wir benutzen Einstein seit 2 Jahren jetzt auf Commerce Cloud. Mhm. Und wir haben zum Beispiel, seitdem wir den benutzen, haben wir ein Conversion Rate, was also Einstein betrifft, ist 21%. Da sind wir sehr zufrieden damit. Wir haben ungefähr 10% von unserem Umsatz mit Einstein gemacht. Also das ist ein Contributed Umsatz von Einstein.
Kommt zum Erfolg, der KI-Podcast.
Herzlich willkommen zu Prompt zum Erfolg, der KI-Podcast für Trailblazer und Unternehmen, die KI in der Praxis nutzen wollen. Mein Name ist Patrick Hein und heute möchte ich ganz herzlich Karim Lotfi von der Firma The Creative Club begrüßen.
Hi und vielen Dank für die Einladung.
Ja, Karim, damit wir mal wissen, mit wem wir es hier zu tun haben, haben wir einen kleinen Lebenslauf über dich vorbereitet und den von der KI sprechen lassen. Und das hören wir uns jetzt mal gemeinsam an.
Der Lebenslauf von Karim Lotfi ist so abenteuerlich wie die Suche nach dem richtigen Knopf im Flugzeugcockpit. Ursprünglich wollte Karim wahrscheinlich genau deswegen Pilot werden, bis man ihm sagte, dass er nicht jeden Knopf drücken darf. Also tauschte er das Cockpit gegen die digitale Welt und ist nun als Chief Digital Officer bei The Creative Club am Drücker. In seiner Freizeit jongliert Karim mit seinem Familienleben, 3 Kindern, Schlagzeugstöcken, Klaviertasten und Fußballschuhen. Sein Lebenslauf ist gezeichnet von Mut. Mit nur 16 Jahren zog er nach Deutschland, um seine Sportkarriere voranzutreiben. Eine weitere Zutat zu seinem Erfolgsrezept, Disziplin und eine Sammlung an Zertifikaten von renommierten Universitäten wie zum Beispiel Harvard, die so umfangreich ist wie die Sicherheitsanweisungen im Flugzeug. Seit April 2024 ist er auch noch Managing Director bei Markerist GmbH. Wenn man Karim danach fragt, wie er KI in einem Wort zusammenfassen würde, dann lautet seine Antwort: Potenzial.
Spannend.
Wow, das war on the spot.
War das auf den Punkt?
Richtig gut.
Okay, ja, wir haben online recherchiert, was wir über dich erfahren. Natürlich haben wir auch vorher mal gesprochen mit dir. Aber das Ganze ist von der KI erstellt worden und auch von der KI gesprochen worden.
Oh, das war wirklich gut.
Ja, lass uns mal über KI-Projekte sprechen. Ihr habt ja bei euch im Unternehmen schon KI-Projekte umgesetzt und hast da natürlich wahrscheinlich vorher auch geforscht, habt euch Gedanken gemacht, wie geht ihr an die Sache heran? Was würdest du unseren Zuhörern und Zuschauern sagen, wie soll man sowas angehen? Wie priorisiert man das richtig? Was sind so deine Erfahrungen? Also soll man das eher top-down angehen oder bottom-up? Erzähl mal was.
Eigentlich würde ich sagen top-bottom, aber seitdem GenAI schon raus ist und ausgerollt ist, merke ich, dass es eigentlich ein Bottom-up ist, dass ganz viele Mitarbeiter wollen das unbedingt ausprobieren wollen, dass wir das ausrollen in der Firma. Deswegen ist es super schwierig, ein Antwort zu geben. Da denke ich aber, Bottom-up ist auch eine Möglichkeit ist.
Okay, und ausprobieren klingt da jetzt so ein bisschen nach Experimentieren. Das würde ich jetzt nicht unbedingt mit Produktivität in Verbindung bringen. Wie seid ihr da rangegangen? Also sind die Mitarbeiter wirklich auf euch zugekommen und haben gesagt, ich brauche das jetzt, weil es erleichtert mir meinen Job? Oder wie ist das in der Praxis gelaufen?
Es ist nicht 100% so. Wir benutzen KI in der Firma seit Jahren in unterschiedliche Orten, also manchmal in Marketing, manchmal in Development, aber gleichzeitig wollten unsere Mitarbeiter gucken, was macht zum Beispiel ChatGPT, wie kann man ChatGPT benutzen, um effizienter zu sein in der Firma. Und für uns waren wir schon im Testing, wir haben das schon ausprobiert, wir arbeiten schon dran, um zu gucken, wie können wir das ausrollen, aber die Mitarbeiter können nicht warten. Die wollen das so schnell wie möglich ausrollen. Sie wollen gerne checken, wie wär deren Arbeit schneller und effizienter.
Okay, und habt ihr das dann vielleicht auch umgesetzt, damit die Mitarbeiter es nicht im Alleingang irgendwie selber machen und ihr es nicht mehr unter Kontrolle habt, oder?
Wir haben einen Taskforce, der arbeitet dran. Wir haben einen Mitarbeiter von jedem Team. Mhm. Und was wir machen, die sind kein Techies. Die sind meistens ganz normale Mitarbeiter, die das jeden Tag benutzen. Und die testen, was für sie gut ist. Weil wir glauben nicht, dass ein One-Size-Fit gibt. Wir glauben, dass jede Abteilung braucht was unterschiedlich und deswegen versuchen wir, das so zu machen, dass das von dem Team selber rauskommt.
Okay, und dann gibt es auch kreative Vorschläge aus dem Team und die können mitbestimmen. Also ihr habt so eine richtige Taskforce, wo ihr euch regelmäßig trefft.
Genau, wir arbeiten jetzt dran. Wir fangen lustigerweise nächste Woche mit Meetings an. Das ist einfach, heute waren wir, oder die letzten Wochen waren die mehr Recherchenmodus und jetzt fangen wir mit den regelmäßigen Terminen ein und so.
Okay, und wenn du jetzt sagst, top-down ebenfalls, ich meine, wenn ich jetzt so über digitale Transformationsprojekte nachdenke, die haben eigentlich in der Regel immer nur top-down funktioniert, weil es ja um große Veränderungen im Unternehmen ging und die mussten ja entsprechend vorgelebt werden. Wie schwer war das für euch, da jetzt umzudenken?
Ich glaube auch an top-down. Ich mache gerade mein PhD genau in dieser Fall, also es ist einfach Digital Transformation, ist das ein Top-Down oder Bottom-Up? Und bis jetzt sagen alle Surveys, alle Research, dass es eigentlich Top-Bottom ist, aber genau jetzt sehe ich, dass es anders bei uns in der Firma, dass es von Bottom-Up kommt, dass die Leute motiviert sind, sie wollen ausprobieren, sie wollen diesen Schritt machen. Und das ist eine Sache, die mich überrascht, macht auch meine Doktorarbeit jetzt schwieriger, weil die Zahlen sind total anders als die Wahrheit, die ich jetzt seit Monaten sehe bei uns in der Firma.
Naja, aber wenn man was Positives rauszieht, dann ist es ja definitiv, dass es bei der Umsetzung keine großen Herausforderungen geben wird, ne?
Auf jeden Fall. Und dann nehmen wir auch diese Angst von unseren Mitarbeitern, weil viele Mitarbeiter haben diese Angst, dass KI deren Jobs nimmt und sowas. Und das ist genau ein guter Teil, dass sie jetzt verstehen, das ist nur für effizient und das wird nicht Arbeitsplätze ersetzen oder sowas.
Ja, sehr gut. Jetzt sind wir schon direkt ins Thema eingestiegen. Lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Stell doch mal kurz vor, was das Unternehmen The Creative Club macht.
Ja, gerne. Mit The Creative Club sind wir Europas größte DIY-Unternehmen. Wir sind ein Dachmarker für 15 Online-Shops. Mhm. Dazu zählt Stoffe.de und Makerist.de. Und da verkaufen wir Stoffe, Digitalmuster, Nähzubehörden. Und wir helfen unsere Kunden von Ideen bis einfach Projekteumsetzung.
Okay, das heißt, wenn ich irgendwas gestalten möchte und die Rohmaterialien dafür brauche, dann kann ich mich bei euch im breiten Umfang bedienen.
Genau, und alles ist online. Wir haben keinen Retailer, es ist alles nur online.
Okay, und Beratung macht ihr auch online, oder?
Genau, wir machen alles online. Unser Kundenservice macht die Beratung online. Und wir haben ein paar KI-Produkte, die auch uns helfen
bei der Beratung. Auch KI-Produkte schon in der Beratung?
Ja.
Okay.
Bei dem Kundenservice.
Sehr gut, sehr gut. Gut, seit wann habt ihr denn über KI nachgedacht und in welchen Bereichen kommt es bei euch zum Einsatz?
Die Frage ist super schwierig, weil KI ist seit Jahren im Einsatz. Also zum Beispiel bei uns benutzen wir KI seit fast 10 Jahren in Predictive KI, also KI, dass die auf den Cart oder auf den PDP oder PLP, es wird da Recommendations und die kommen von Predictive AI. Ja. Und das benutzen wir seit Jahren. Marketing Cloud, wir benutzen Marketing Cloud von Salesforce zum Beispiel. Da gab es auch Einstein seit Jahren, benutzen wir auch. Und wir benutzen auch auf Commerce Cloud auch unsere Einstein, das for Sorting. Also wir benutzen viel KI im Moment, aber das ist wirklich seit Jahren. Es ist nicht neu, aber was neu ist, ist der Gen AI. Das ist neu.
Und wenn du jetzt mal die Projekte vergleichst, du hast ja gesagt, Predictive AI nutzt ihr schon lange. Da seid ihr wahrscheinlich eher auch jemand, der das halt zum Beispiel in unseren Produkten nutzt, weil wir es als Hersteller angeboten haben. Da habt ihr wahrscheinlich relativ wenig selber entwickelt. Oder seid ihr auch da schon, bevor wir mit dem Einstein-Layer angefangen haben, schon reingegangen und habt das Potenzial euch angeschaut?
Wir hatten andere Produkte oder wir benutzen sogar immer noch andere Produkte. Zum Beispiel auf der Stoffe.de-Seite benutzen wir Einstein for Sorting und Recommendations. Mhm. Aber auf der Makers.de benutzen wir Dynamic Keys for Recommendations.
Okay.
Wir haben auch, bevor wir auf Salesforce gekommen sind, haben wir Otoscope benutzt for Sorting. Und das war so, dass basiert, wo du gerade bist, was du gerne kaufst, würde Vorschläge geben. Zum Beispiel, wenn du in München bist, es regnet, dann wird ein Stoffe angezeigt, die vor Regen gut sind.
Okay.
So in der Richtung.
Okay, Gut, aber ihr seid eher auf der Buy-Schiene und nicht auf der Build-Schiene.
Genau, also ich glaube, wir haben nicht die Ressourcen, selber jetzt was zu bauen. Und warum sollen wir das machen, wenn wir das kaufen können?
Absolut, ja. Meine liebste Analogie dazu ist, ich kaufe mir auch keine Kuh, wenn ich ein Glas Milch trinken möchte.
Genau, ja. Richtig.
Sehr schön. Wenn du jetzt mal die Unterschiede Predictive, Generative nimmst vom Projektaspekt, wie aufwendig war für dich die Umsetzung von Predictive-Projekten versus Generative-Projekte?
Ich finde beide, ich würde nicht sagen, beide sind extrem kompliziert. Der Predictive ist ein bisschen, es basiert nicht auf unsere direkte Daten. Also manchmal ist es, was ist der Kundendaten, ob sie eingeloggt sind, nicht eingeloggt sind, so in der Richtung. Bei uns, also bei den Gen, dann musst du auf jeden Fall deine richtigen Daten benutzen. Es geht nicht nur um die Daten von OpenAI, sondern du wirst das benutzen, basiert auf deine Daten. Und wenn die nicht clean sind, wenn sie nicht in der richtigen Format sind, dann ist das super schwierig. Mhm.
Und was waren eure, also ich meine, das ist ja bei Generative noch eklatanter eigentlich, noch wichtiger. Was waren eure Initiativen, die Daten clean zu bekommen und wie seid ihr da rangegangen? Also erstmal, wie habt ihr identifiziert, dass sie nicht clean sind und wie seid ihr dann zu dem Schritt gekommen, dass ihr gesagt habt, jetzt sind die Daten nutzbar?
Wir haben ein Data Intelligence Team und wir haben Data Warehouse gebaut. Das wurde vor 4-5 Jahren gebaut und seitdem arbeiten wir dran, dass wir alle unsere Daten gleich sind, dass es nicht zum Beispiel passiert so oft, dass du die Namen einmal mit Space vorne oder hinten, das macht die ganze Exporte super schwierig und das ist der, was wir dran arbeiten, dass wir sicher sind, dass alle Daten gleich sind, in dem gleichen Format, auch den Datum. Datum ist manchmal ein großes Thema. Ja,
also Harmonisierung der Daten eigentlich. Ne?
Genau. Ja. Und wir haben Data Engineers und Data Analysts, der dran arbeiten. Aber noch kein Data Scientist.
Ja, den braucht man ja vielleicht auch nicht mehr. Wenn man sowieso in die Nutzung von Standard-Applikationen geht, also eher auf dem Buy-Bereich ist als auf dem Build-Bereich, dann ist der Data Scientist am Ende gar nicht mehr so wichtig. Der Prompt-Engineer wird wahrscheinlich zukünftig eine große Rolle spielen.
Ja.
Ja. Okay. Wir haben jetzt eine Rubrik, da geht es darum, warum hat mir das keiner gesagt? Und zwar, ja, was sind Erfahrungen, die du jetzt gewonnen hast, die, wenn du sie vorher gewusst hättest, jetzt anders entschieden hättest?
Warum hat mir das keiner gesagt?
Was fällt dir dazu ein?
Daten. Daten müssen von Anfang an richtig gefasst werden. Haben wir gemerkt in alle unsere Projekte, wenn die Daten nicht von Anfang an richtig sind und genau wie wir vorher gesagt haben, clean sind und super einfach zu bekommen, dann wird das Projekt nicht richtig funktionieren. Also weil es gibt so viele Pipelines, wir brauchen die Daten bei allem, was wir von KI benutzen wollen. Deswegen, wenn die nicht von Anfang an da sind, dann wird das Projekt nicht wirklich funktionieren. Und bitte Datenschutz.
Ja, in Deutschland nicht zu vernachlässigen, haben wir hier im Podcast auch schon umfangreich diskutiert. Kann ich absolut nachvollziehen, ja.
Genau, das ist wirklich schwierig, die Datenschutzthemen und der Copyrights. Das, weil weiß man gar nicht, ob dürfen wir diese Bilder benutzen, dürfen wir diese Text benutzen. Das ist auch Sachen, die Zeit brauchen, um sicher zu sein, ob die benutzbar sind oder nicht.
Ja, jetzt würde mich noch interessieren und unsere Zuhörer und Zuschauerinnen wahrscheinlich auch. Du hast eben davon gesprochen, ihr habt so Taskforces gegründet und was ist jetzt so das nächste Ding, an dem ihr arbeitet? Kannst du darüber was sagen?
Ja, kann ich. Also wir arbeiten gerade an ein Automatization-Projekt im Lager, wo wir Robots da haben würden, um unseren Mitarbeitern zu helfen, effizienter zu werden, schneller zu werden und auch ein bisschen weniger Arbeit zu kriegen.
Okay, das heißt Automatisierung eigentlich jetzt weniger im Bereich der IT, sondern mehr wirklich Regale einräumen, ausräumen oder wie kann ich mir das vorstellen?
Von A nach B, also die Ware geht von A nach B schneller, damit man nicht einfach nur die Sachen trägt und damit von A nach B geht, sondern einfach gibt's Robots, die sagen dir, okay, dieser Stoff muss geschnitten werden, dann schneidest du das und dann gibst du den Robot und dann der Robot gibt das weiter zu deinem Warenkorb oder dein Paket oder so in der Richtung.
Okay. Und im Bereich der IT, wenn wir jetzt noch eine andere Taskforce sehen, gibt es da noch irgendwas, an dem ihr arbeitet?
Wir testen gerade Microsoft Copilot zum Beispiel, ob das uns helfen kann. Wir testen ein paar GPTs, dass die wir brauchen, benutzen können als Knowledge Base auch. Und ja, ich glaube, das gerade ist der
und
Fokus.
Wenn ich jetzt in den Copilot mal einsteigen darf, Copilot im Hinblick auf welche Rollen innerhalb des Unternehmens, also wo wollt ihr den Copilot einsetzen, welche Rollen wollt ihr damit unterstützen?
Wir benutzen das gerade intern, zum Beispiel für PowerPoint, für Slides erstellen oder für unsere PR benutzt das die ganze Zeit, für Summaries von Radio Ones oder Town Halls, für Meeting Summaries, also so in der Richtung.
Okay. Und habt ihr euch den Serviceprozess schon mal angeschaut?
Nee, leider nicht.
Ja, das ist ein Thema, wo wir dann nochmal drüber sprechen sollten. Ja, wir haben im Copilot-Bereich, Salesforce geht ja da einen ganz anderen Ansatz. Wir sagen ja, wir machen eigentlich einen Copilot für jedermann und du kriegst ein Framework und kannst dir den Copilot für verschiedene Rollen dann im System erstellen.
Ja.
Auch mit verschiedenen KI-Fähigkeiten, die du damit einbinden kannst. Da gibt es quasi ein Framework, wo du dir das selber bauen kannst.
Cool.
Und der große Unterschied ist, Salesforce hat natürlich einen breiten Zugriff an Daten, die du fürs Grounding nehmen kannst. Und somit sind die Antworten und die Unterstützung auch sehr zielgerichtet. Und es geht im Wesentlichen darum, die repetitiven Aufgaben beim Mitarbeiter zu reduzieren,
ja,
weil das natürlich langfristig auch dazu führt, dass der Mitarbeiter nicht sonderlich motiviert ist. Ja, wenn du jeden Tag die gleiche Arbeit machst, nur für andere Kunden, dann hat das keinen hohen Motivationsfaktor. Und da kann der Copilot nochmal eine ganz andere Rolle spielen.
Wir haben den Kundenservice zum Beispiel, wir benutzen bei Kundenservice Zendesk und da haben wir ein KI, der zum Beispiel die E-Mails, der kann von der E-Mail sagen, was ist der Form von der E-Mail. Ist der Kunde jetzt glücklich, ist er sauer?
Also eine Sentiment-Analyse.
Genau, und dann danach würde uns auch gesagt, okay, basiert auf die Frage meistens, das ist der Vorschlag, wie du antworten sollst. Oder es gibt eine Frage, die jeder Kundenservice bekommt, wo ist meine Bestellung gerade?
Ja.
Das kann jetzt der KI direkt gucken, wo die Bestellung ist und direkt eine Antwort geben. Meistens auch in the Recommendation, damit unsere Mitarbeiter nicht die ganze 20 E-Mails zwischen den Kunden und denen nochmal lesen sollen oder die ganze alte History, sondern einfach all insgesamt ein Summary bekommen und dann direkt loslegen.
Das sind genau die Beispiele, wo es halt darum geht, die Leute zu entlasten, zu unterstützen. Denn es hat ja ehrlich gesagt auch keinen Mehrwert, wenn sich ein Mitarbeiter das jedes Mal wieder zusammensuchen muss.
Richtig.
Wenn es vorgefertigt ist und zieltreffend in der Aussage dem Kunden gegenüber, dann kann das ja schon sehr produktiv eingesetzt werden.
Für uns ist auch sehr wichtig, weil wir Beratung machen sollen. Und wenn der Kunde, wenn unsere Kundenservice die ganze Zeit nur solche Fragen beantworten kann, die theoretisch KI machen kann, denn der Beratung wird schwierig. Und deswegen versuchen wir uns an der Beratung zu konzentrieren. Und das ist sogar auch mit der Hilfe von KI.
Ja, ja. Und ich denke, eine Herausforderung bei euch, ihr habt ja wahrscheinlich eine hohe Frequenz an Kunden und eine hohe Anzahl an Kunden. Und das in kürzester Zeit beantworten zu können, bedeutet ja, dass es sehr, der Prozess muss sehr produktiv und zielgerichtet formuliert sein, damit die Wartezeiten nicht zu groß sind. Denn daran orientiert sich ja am Ende auch die Kundenzufriedenheit.
Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall.
Sehr schön. Karim, ihr habt ja die Commerce Cloud schon sehr lange im Einsatz und du hast ja auch gesagt, dass ihr Prediction da schon länger aktiviert habt. Was sind denn so deine Erkenntnisse in dem Bereich? Habt ihr da irgendwelche Zahlen, die du uns mitteilen kannst?
Irgendwie wusste ich, dass diese Frage kommt.
Deswegen
habe ich ein paar Zahlen vorbereitet. Das Problem aber, ich habe sie nicht im Kopf. Das heißt, ich muss auf mein Handy einmal schnell gucken.
Das ist ja kein Problem, wir sind ja live hier.
Sehr gut. Ja, also wir benutzen Einstein seit 2 Jahren jetzt auf Commerce Cloud.
Mhm.
Und wir haben zum Beispiel, seitdem wir den benutzen, haben wir ein Conversion Rate, was Einstein betrifft, ist 21%. Da sind wir sehr zufrieden damit. Das ist schon eine super gute Zahl. Wir haben auch den Card hat ein 24%. Also wenn jemand einen Card, also irgendein Einstein-Produkt im Card auch einbringt, dann wird es 24% verkauft oder gekauft. Genau, das ist einfach, wir haben ungefähr 10% von unserer Umsatz mit Einstein gemacht. Also das ist ein contributed Umsatz von Einstein.
Das klingt nach Happy Customer.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also wir probieren oder wir versuchen auch andere Systeme zu testen, aber im Moment Einstein ist schon im Lead.
Ja, Karim, du hast gerade gesagt, dass 10% eures Revenues Einstein generiert ist, wenn ich das so richtig verstanden habe.
Genau.
Das ist ja eine ziemlich beeindruckende Zahl. Jetzt ist es, glaube ich, aber wichtig für unsere Zuhörerinnen und Zuschauerinnen zu verstehen, was eigentlich unser Konzept ist. Ja, du kaufst ja bei Salesforce die E-Commerce-Lösung nicht als Lösung und hast einen Preis dafür, sondern wir haben ja ein Revenue-Share-Modell. Das heißt, wir sind am Erfolg eures Online-Shops beteiligt, was für uns aber auch ein zusätzlicher Anreiz ist, euren Online-Shop besser zu machen. Ja, dass wir an neuen Themen arbeiten, wie zum Beispiel KI da mit reinzubringen, Predictions, die Suche zu verbessern, etc. pp. Wie wichtig war das für eure Kaufentscheidung?
Das war sehr, sehr wichtig, weil wir haben das als Win-Win gesehen. Wenn wir mehr verkaufen, dann habt ihr was davon. Und das merken wir auch, wie es für euch super wichtig ist, unser Erfolg ist. Das merken wir von den neuen Features, die immer ausgerollt wird. Wie du gerade gesagt hast, KI. Das bringt ihr direkt zu uns, wird ausgerollt und dann profitieren wir direkt davon.
Wir haben zum Schluss noch eine Kategorie, eine Rubrik und das nennt sich der Folgetipp der Folge. Ja. Und dabei geht es darum, dass du unseren Zuhörerinnen und Zuschauerinnen mal einen Tipp gibst, wie du so an das Thema rangekommen bist und wo du dein Wissen herziehst.
Okay. Der Folgetipp der Folge.
Also wie am Anfang an, denn KI gesagt hat, ich mag Zertifikate und ich gucke mir das öfters an. Was ich in der letzten Zeit mitbekommen habe, dass ganz viele große Universitäten, zum Beispiel wie Harvard, MIT, solche Kurse für AI anbieten, sogar kostenlos. Google, Microsoft haben auch ganz viel gute Akademien für KI lernen auch kostenlos. Also ich glaube, im Moment gibt es so viele kostenlose Kurse, die man jetzt machen kann, um so viel über KI zu lernen. Und ich würde das auf jeden Fall empfehlen. Es gibt auch für unterschiedliche Audience, ob du ein Manager bist, ob du ein Marketing Manager bist, ob du Developer. Und ich würde das auf jeden Fall angehen.
Okay. Sehr guter Tipp. Setzt ihr sowas in eurem Unternehmen schon aktiv um? Also gibt's für Mitarbeiterinnen eine Anleitung, du bist jetzt in der und der Rolle, das sind jetzt unsere Empfehlungen für Fortbildungen, die du machst, oder habt ihr sogar Fortbildungsinitiativen in dem Bereich?
Nee, noch nicht, aber wir haben 5 Mitarbeiter, die sind zuständig für diese Taskforce für KI, die sollten, vor wir das anfangen, die paar Kurse schon machen, um einfach die Idee zu haben, um das Verständnis dafür zu haben, um uns zu helfen mit der Taskforce.
Okay. Und wenn wir jetzt mal bei den Rollen bleiben, was sind denn so Rollen, wo du in Zukunft sagen würdest, das haben wir noch nicht, aber das brauchen wir jetzt, wenn wir, je mehr KI wir einsetzen, dann brauchen wir vielleicht auch andere Rollen im Unternehmen?
Du hast es schon gesagt, Prompt Engineering.
Ja.
Das ist super wichtig. Ich glaube nicht, dass wir neue Rollen brauchen. Unsere Mitarbeiter können weitergebildet werden. Das ist auch unser Ziel. Wir wollen, dass unsere Mitarbeiter sehr, sehr bewusst und auch selbstbewusst mit den KI umgehen und verstehen, dass der KI für sie ein Hilfe ist und nicht einfach könnte deren Job ersetzen. Das ist die Sache, die wir nicht glauben. Wir wollen nur, dass es einfach die effizienter arbeiten können, dass sie schneller zum Ziel kommen. Zum Beispiel, wir haben 70.000 Produkte. Warum soll ich da sitzen und schreibe 70.000 Produktbeschreibungen, wenn ich die Möglichkeit habe, das über KI zu bekommen? Oder wir haben 12 Online-Shops mit 12 unterschiedlichen Sprachen. Also Stoff.de hat 12 unterschiedliche Shops und Makers hat 3. dann müssen wir das alles 12 Mal übersetzen. Warum sollen wir das 12 oder 15 Mal übersetzen, wenn wir die Möglichkeit haben, mit KI das auch zu automatisieren und schneller zu kriegen? Deswegen glaube ich nicht, dass wir neue Positionen brauchen, sondern was wir gerade haben, können wir erweitern.
Ja, absolut, stimme ich dir zu. Das ist auch unsere Erfahrung, die wir mit anderen Kundinnen gemacht haben, dass es eigentlich nur um eine Umverteilung der Tätigkeiten geht. Und ich meine, für die Mitarbeiter ist es ja eine Motivation. Fortbildung hat noch keinem geschadet. Und viele wollen sich ja auch fortbilden und weiterentwickeln. Denn das stärkt ja auch quasi das eigene Profil am Arbeitsmarkt. Ja.
Auf jeden Fall.
Ja, jetzt fällt mir noch eine Frage an, die mich interessieren würde. Du bist ja Experte oder ihr seid ja im Retail-Bereich unterwegs. Was sind für dich so besondere Trends, die wir da in Zukunft vielleicht erwarten können?
Conversational AI. Ich glaube, das ist schon eine Sache, dass du, wir wissen meistens, wenn der Kunde eingeloggt ist, dann siehst du, was der Kunde schon mal gekauft hat und sowas. Und dann kannst du wahrscheinlich einen Chatbot erstellen oder einen Agent erstellen, der einfach mit den Kunden spricht und sagt, okay, also wenn eine Kunde sagt, okay, ich habe in 2 Monaten eine Hochzeit in Hamburg, dann weiß man, okay, in 2 Monaten ist es, keine Ahnung, regnet die ganze Zeit, dann würden wir ihr einen Stoff so anbieten, der zu Hochzeiten passt, aber gleichzeitig zu dieser Wetter passt. Mhm. Und das wird alles im Hintergrund passieren. Da muss nicht jemand da sitzen und genau das 1:1 machen. Ne? Das ist
also, du meinst die personalisierte Ansprache im Online-Shop, wenn du eingeloggt bist und wenn quasi die Affinitäten des Users bekannt sind.
Richtig. Okay. Also wenn die schon eingeloggt sind, das ist aber schwierig manchmal, weil wir wissen, viele kaufen auch als Gast oder manchmal auch haben die 3 E-Mails und die loggen sich mit 3 E-Mails, deswegen manchmal ist es super schwierig. Aber wenn es richtig läuft, dann können wir die Kunde eine bessere Vorschläge, bessere Produkte geben, basiert auch, was die auch uns schreiben und was die genau sagen.
Da kann ich dir Hoffnung geben, denn Conversational AI betrachten wir zum Beispiel im E-Commerce-Bereich eigentlich aus 2 Aspekten. Einmal der personalisierte Aspekt für User, die eingeloggt und bekannt sind, aber der für mich persönlich auch spannendste Bereich, weil ich bin nicht gerade der super Online-Shopper, weil ich an dieser ganzen Filterung immer scheitere. Irgendwann hast du so viel Filter eingestellt und das langweilt mich. Ja. Du kriegst in Zukunft ein Conversational Interface auch im Search-Bereich. Ja? Okay. Du beschreibst also mit deiner Sprache, was du für Produkte angezeigt bekommen möchtest. Und so im Retail-Bereich ist das ganz klar. Dann sagst du zum Beispiel, ich hätte jetzt gern einen Stoff, der ist irgendwie blau-rot kariert oder sowas in der Richtung. Aber wenn du mal in den B2B-Bereich reingehst, wo wir stellenweise mit sehr komplexen Maschinen, Geräten, Anlagen zu tun haben, dann kannst du halt auch über die Spezifizierung von muss Temperatur X bis Y aushalten oder muss der Stoff muss folgende Viskosität haben oder was auch immer. Du beschreibst einfach mit Text, was du erwartest und kriegst dann das richtige Produkt angeboten. Das finde ich einen sehr spannenden Bereich.
Bin sicher, wir werden das denn umsetzen direkt, sobald das raus ist.
Du wirst es irgendwann in den Release Notes lesen und dann kannst du dich schon auf die Umsetzung freuen.
Perfekt, da freue ich mich drauf auf jeden Fall.
Ja, Karim, ganz herzlichen Dank, dass du hier warst. War eine spannende Diskussion und ich wünsche dir eine gute Heimreise.
Vielen lieben Dank. Dankeschön.